Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am dritten Tag nach dem Erdbeben in Nepal läuft die internationale Hilfe nur schleppend an. Mehrere Flugzeuge mit Hilfsgütern mussten wieder abdrehen, weil der Luftraum über der Hauptstadt Kathmandu überlastet war. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Die Zahl der Toten erhöhte sich inzwischen auf etwa 3.800. Es werden aber weitere Opfer befürchtet, weil noch immer viele Regionen von der Außenwelt abgeschnitten sind.
Aus der Luft wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. In Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, ist kein Haus mehr unbeschädigt. Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter an. Das nepalesische Innenministerium schließt nicht aus, dass über 5000 Menschen ihr Leben verloren haben könnten. Vereinzelt finden Retter noch Überlebende. In Kathmandu versuchen Zehntausende unter freiem Himmel zu überleben. Immer wieder erschüttern Nachbeben die Region. Die Menschen trauen sich nicht in ihre beschädigten Häuser. Von den Behörden fühlen sie sich alleingelassen. Ich bin schon seit Samstag hier. Niemand hilft uns. Gestern Nacht hat es wieder stark geregnet. Wir können nicht mal unsere Kinder schützen. Die Behörden versprechen uns Hilfe und nichts passiert. Die nepalesische Regierung ist von der Katastrophe überfordert. Es fehlt an allem. Wir brauchen in dieser Situation Essen für die Opfer und Kleidung. Und was wir besonders dringend brauchen, ist Ausrüstung wie Bulldozer und einen Kran oder Gerüste. In den Krankenhäusern herrscht Notstand, sie sind völlig überfüllt. Medikamente gehen zur Neige, die medizinische Ausrüstung ist mangelhaft. Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Infrastruktur ist teilweise zerstört, der Flughafen Kathmandu überlastet. Einige Flugzeuge mit Hilfsgütern mussten wieder umkehren. Lange Schlangen bilden sich an den wenigen unbeschädigten Tankstellen. Viele Einwohner wollen die zerstörte Stadt verlassen. In der abgelegenen Himalaya-Region ist die Lage dramatisch. In viele Dörfer auf dem Lande sind noch keine Hilfsmannschaften vorgedrungen. Fast alle Häuser liegen in Schutt und Asche. Immer wieder erschüttern Nachbeben das Land. Hubschrauber können nur wenige Verletzte in Sicherheit bringen. Zurückbleiben hunderte Überlebende, die auf den nächsten Helikopter warten. Überall brennen Feuer, in denen nach hinduistischem Ritus Leichen verbrannt werden. Wie viele Menschen noch unter den Trümmern begraben sind, weiß niemand. Die Chancen, noch Überlebende zu finden, sinken stündlich. Währenddessen läuft die internationale Hilfe an.
Zum aktuellen Stand der Situation vor Ort jetzt Markus Spieker in Kathmandu.
Ja, vor 2 Stunden gab es hier noch mal ein kurzes Beben. Da sah man wieder Menschen, die panisch auf die Straße rennen. Ansonsten treffen die Hilfstransporte hier allmählich langsam ein. Aber sie haben natürlich große Schwierigkeiten, in die teilweise sehr entlegenen Orte zu kommen, von denen manche nur zu Fuß erreicht werden können. Und hier rächt sich die sehr schlechte, rückständige Infrastruktur von Nepal, vor allem die des Flughafens, der viel zu klein ist, die vielen Hilfstransporte überhaupt zu empfangen. Noch eine schlechte Nachricht für die nächsten Tage sind Unwetter vorhergesagt. Das macht die Situation für die Hilfskräfte und die Überlebenden noch sehr viel schwieriger. Damit zurück zu Jens Riewer.
Die Himalaya-Region hat sich noch immer nicht beruhigt. Geoforscher warnen, auch in den nächsten Wochen sei mit Nachbeben zu rechnen. Genau vorhersagen lassen sich die Erdstöße nicht. Im Himalaya sind die Spannungen unter der Erdoberfläche enorm, denn hier treffen 2 Kontinentalplatten aufeinander.
Die Erdoberfläche ist in unterschiedliche Bereiche, sogenannte Kontinentalplatten, aufgeteilt. Im Erdbebengebiet drücken die indo-australische und die eurasische Platte aufeinander und verhaken sich buchstäblich. Das Beben vom vergangenen Samstag mit dem Epizentrum in der Nähe von Kathmandu hatte eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala.
Also wenn es dann plötzlich an der Bruchfläche zu einer Endhakung kommt, dann wird das, was innerhalb von 100 Jahren aufgebaut wird, entlädt sich in wenigen Sekunden. Und man kann sich vorstellen, dass das dann enorme Energiemengen sind, die verteilt werden.
Die enormen Schäden des Bebens liegen an dem besonderen Untergrund in Kathmandu, einem relativ weichen Sedimentboden.
Bei Kathmandu ist es so, das ist auf einem alten, ausgetrockneten See gebaut. Also sehr weiche Sedimente, und bei Erschütterung gibt es dann so eine Art Wackelpudding-Effekt. Sie können sich vorstellen, wenn man einen Wackelpudding etwas anregt, dann schwabbelt es oben viel mehr, und genau das passiert in Orten wie Kathmandu.
Die indo-australische Platte drückt sich mit 2 Zentimeter pro Jahr in die eurasische. Das Himalaya-Gebirge und auch die tibetanische Hochebene sind das Ergebnis dieser Bewegung. Ein Erdbebenfrühwarnsystem gibt es nicht, denn auch Vorbeben sind keine eindeutigen Vorboten, sagen Experten. In der Region um Kathmandu muss möglicherweise noch mit wochenlangen Nachbeben, auch schweren, gerechnet werden.
Mehr zur Lage Nepal gibt es auf tagesschau.de. Außerdem sendet das Erste heute auch einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Und wenn Sie für die Menschen in Nepal spenden möchten, können Sie dies tun unter dem Stichwort ARD. Erdbeben Nepal, Konto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online auf der Seite www.spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen gibt es im ARD-Text auf Seite 888. In der Spionageaffäre um den Bundesnachrichtendienst wächst der Druck auf das Kanzleramt. SPD und Opposition fordern eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe. Auch personelle Konsequenzen sind in der Diskussion. Der BND soll dem US-Geheimdienst NSA über Jahre geholfen haben, europäische Unternehmen auszuforschen. Zunächst hieß es, das Kanzleramt sei erst im März informiert worden. Inzwischen wurde bestätigt, dass der BND bereits 2008 über US-Spähversuche unterrichtet hatte.
Sein Geheimdienst hat dem Kanzleramt schon vor Jahren von den Spionageübergriffen der Amerikaner berichtet. Gut für BND-Chef Schindler. Schlecht fürs Kanzleramt, hatte man dort doch den Eindruck erweckt, lange von nichts gewusst zu haben. Der Koalitionspartner ist entsetzt.
Wenn die wirklich gravierenden und schweren Vorwürfe, die dort zutage getreten sind, sich bewahrheiten, dann muss man deutlich sagen, dass die Aufsicht des Kanzleramts gegenüber dem Bundesnachrichtendienst kläglich versagt hat.
Was man bis jetzt wisse, befürchten die Grünen, sei ohnehin nur die Spitze eines Eisberges.
Die Informationen, die wir bekommen, die sind samt und sonders für die Mülltonne. Offensichtlich führt der BND ein Eigenleben. Das ist in der Demokratie nicht so vorgesehen.
Und die Linkspartei kritisiert den Umgang mit der US-Regierung.
Es ist dieses Duckmäusertum gegenüber der US-Administration. Und ich sage Ihnen, dieses Duckmäusertum geht mir wirklich auf die Nerven.
Merkel ging auf die Vorwürfe nicht ein, bestätigte aber am Rande ihrer Polenreise, dass es gravierende Probleme beim BND gäbe.
Wir haben in der Presseerklärung der letzten Woche ja deutlich gemacht, dass es Defizite gibt. Die sind auch in dieser Presseerklärung benannt worden. Und jetzt geht es darum, die Dinge vollständig aufzuklären.
Aus der Geheimdienstaffäre droht eine Regierungsaffäre zu werden. Denn die entscheidende Frage hat die Kanzlerin nicht beantwortet. Was hat sie gegen die Wirtschaftsspionage der Amerikaner unternommen, als ihr Amt im Jahre 2008 davon erfahren hat?
Beim Mindestlohn bleibt vorerst alles beim Alten. CDU und CSU konnten sich gestern Abend im Koalitionsausschuss nicht mit der Forderung durchsetzen, einige Regelungen des Gesetzes zu ändern. Die Union will unter anderem die Vorschriften zur Dokumentation von Arbeitszeiten lockern. Arbeitsministerin Nahles von der SPD betonte dagegen, das Gesetz habe sich bewährt. Die Union machte heute allerdings deutlich, dass sie weiter auf Änderungen dringen werde. Die Deutsche Bank will in den nächsten Jahren zahlreiche Filialen schließen. Der Konzernvorstand stellte heute Einzelheiten des geplanten Sparkurses vor, mit dem das Geldinstitut wieder profitabler werden will. Dazu gehören auch die Vorhaben, sich von mehreren Auslandsmärkten zurückzuziehen und das Geschäft mit vermögenden Kunden zu forcieren. Bekannt war bereits, dass sich die Bank von ihrer Tochter, der Postbank, trennen will.
Jürgen Fitschen steht unter Druck und man sieht ihm die Anspannung an. Der Co-Chef der Deutschen Bank verkündet heute mit seinem Kollegen Andrew Jain, dass der Verkauf der Postbank ein Teil einer umfassenden Strategie 2020 sei. Die Deutsche Bank will sich also wieder von der Mehrheit der Postbank trennen, nach nur 5 Jahren. Das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank muss schrumpfen, bis zu 200 Filialen sollen geschlossen werden. Es bleibt aber mit dem leicht gestutzten Investmentbanking beim Unternehmen.
Es gibt keine Gewinner und Verlierer. Wir werden aus einer Position der Stärke raus eine Bank bauen, die am Ende unserer Strategie 2020 noch viel stärker dastehen wird und vor allen Dingen, die über ein Potenzial verfügt, die Bedürfnisse unserer Kunden optimal abzubilden.
Vor allem die Aktionäre wollen mehr Gewinn sehen und einen steigenden Aktienkurs. Das risikoreichere Investmentbanking mit Sitz in London soll das leisten, zumal in Niedrigzinszeiten das Privatkundengeschäft wenig Gewinn macht. Die Universalbank bleibt. Die große Lösung, 2 getrennte Banken, ist vom Tisch.
Es gibt so eine ganz einfache Managementregel, die sagt, in Gefahr und höchster Not ist der Mittelweg der sichere Tod. Und so ein Stück weit klingt das, was die Deutsche Bank gerade macht, nach Mittelweg. Also man macht von allem ein bisschen, aber eigentlich nichts richtig und konsequent.
Ruhe wird bei der Bank so schnell nicht einkehren. Sie ist in viele Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Und auch der Aktienkurs der Bank fällt heute drastisch um 4,6%. Kein Vertrauensbeweis der Finanzmärkte.
298 Menschen kamen ums Leben, als eine malaysische Passagiermaschine im Juli vorigen Jahres über der Ostukraine abstürzte. Vermutlich war sie von einer Rakete getroffen worden. Jetzt wird bekannt, der Bundesregierung lagen offenbar vor dieser Katastrophe Hinweise auf Gefahren in dem Luftraum vor. Das berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Der Rechercheverbund verweist dabei auf vertrauliche Berichte des Auswärtigen Amtes.
Der Absturzort von MH17 in der Ostukraine vor einigen Wochen. Noch immer wird ermittelt, wer das Flugzeug am 17. Juli 2014 abgeschossen hat. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wusste die Bundesregierung vorher sehr genau, dass der Luftraum über der Ostukraine gefährlich geworden war. Dies belegt jetzt ein geheimer Bericht des Auswärtigen Amtes, verfasst 2 Tage vor dem Abschuss. Lage in Ostukraine sehr besorgniserregend. Abschuss ukrainischer Transportmaschine in 6000 Metern Höhe stellt neue Qualität dar. Neue Qualität. Denn für Militärexperten bedeutete der Abschuss dieser Antonov-Transportmaschine am 14. Juli ein klares Indiz für den Einsatz von Waffensystemen, die auch Passagiermaschinen erreichen können.
Ich meine, dass in solchen Fällen, wo die Gefährdungssituation so eindeutig auf der Hand liegt und durch Drahtberichte und Kabelberichte evident wurde, eine Regierung die Verpflichtung hätte, die entsprechende Luftverkehrslinie auf eine andere Flugroute zu bringen, ihr das entsprechend also vorzuschreiben.
Auch der BND hatte nach den Recherchen schon länger berichtet, dass die Luftsicherheit über der Ukraine nicht mehr gegeben sei. Trotzdem warnte die Bundesregierung die deutschen Fluggesellschaften nicht. Noch am Tag des MH17-Abschusses flogen auch 3 Lufthansa-Maschinen über das Kriegsgebiet. Das Auswärtige Amt teilte mit, man habe die Gefahrenlage zwar intern diskutiert, sich aber auf die Ukraine verlassen, die den Luftraum für Passagierflugzeuge ja nicht gesperrt hätte. Im Übrigen sei man keine Luftsicherheitsbehörde.
Mehr zum Absturz von Flug MH17 können Sie heute Abend um 23 Uhr sehen in der Reihe Die Story im Ersten.
Spanien gedenkt der Opfer des Germanwings-Absturzes. An der Trauerfeier in der Basilika Sagrada Familia in Barcelona nahmen auch das spanische Königspaar sowie Ministerpräsident Rajoy teil. Bei dem Flugzeugabsturz am 24. März in Südfrankreich waren alle 150 Menschen an Bord ums Leben gekommen, unter ihnen 51 Spanier. Der Airbus war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf. Nach bisherigem Erkenntnisstand hat der Co-Pilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 28. April.
Kalte Luft aus dem Nordwesten setzt sich in der Nacht auch im Südosten durch. Es regnet, schneit und gewittert, aber bereits morgen zieht der Regen ostwärts ab. Heute Nacht regnet und gewittert es in der Südosthälfte zum Teil kräftig. In den Bergen schneit es auch. Weiter nordwestlich trocken und oft klar. So geht es dort auch in den Tag. Am Nachmittag von Westen gelegentlich Schauer und Gewitter. Im Südosten bleibt es bei Regen, der kräftig sein kann. In den Bergen im Osten ab 500 Meter Schnee. Der Wind weht mäßig bis frisch auf den höheren Bergen im Südosten mit Sturmböen. In der Nacht kühlt es in Niederbayern auf 11, im Sauerland auf -2 Grad ab. Morgen erwärmt sich die Luft am Erzgebirge auf 5 Grad, am Oberrhein auf 15. In der Nacht zum Mittwoch Luft- oder Bodenfrost. Am Mittwoch selbst in der Westhälfte Sonne, Wolken, am Nachmittag einzelne Schauer. Weiter östlich freundlicher. Donnerstag und Freitag wechselhaft mit Schauern und Gewittern.
Um 22.30 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Nach dem Beben in Nepal Fragen von Thomas Roth an die Bergsteigerlegende Peter Habeler und gefährliche Flucht aus Tunesien, das Geschäft der Schleuser.